Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Der Predigttext für den heutigen Sonntag ist die Epistel, Römer 1, die Verse 13 bis 17. Den Predigttext lese ich uns zunächst einmal vor. Paulus schreibt da: Ich will euch aber nicht verschweigen, liebe Brüder, dass ich mir oft vorgenommen habe, zu euch zu kommen, wurde aber bisher gehindert, damit ich auch unter euch Frucht schaffe, wie unter anderen Heiden. Ich bin ein Schuldner der Griechen und der Nichtgriechen, der Weisen und der Nichtweisen. Darum, so viel an mir liegt, bin ich willens, auch euch in Rom das Evangelium zu predigen. Denn ich schäme mich des Evangeliums nicht. Denn es ist eine Kraft Gottes, die selig macht alle, die daran glauben, die Juden zuerst und ebenso die Griechen. Denn darin wird offenbart die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, welche kommt aus Glauben in Glauben, wie geschrieben steht, das ist Habakkuk 2, Vers 4, der Gerechte wird aus Glauben leben. Zeig uns dein königliches Walten, bring Angst und Zweifel selbst zur Ruhe. Du wirst allein ganz recht behalten. Herr, mach uns still und rede du. Amen. Liebe Gemeinde, nach Deutschland sind in den letzten Jahren und Jahrzehnten viele Menschen mit islamischem Glauben gekommen. Darunter sind auch viele, die ihren Glauben aktiv und überzeugt leben. Bisweilen nehme ich wahr, dass manche unter ihnen Christen in diesem Land Ungläubige nennen. Das kann man schnell als Borniertheit, als Denken mit Scheuklappen abtun. Aber ich meine, damit macht man es sich zu einfach. Was erleben denn diese Menschen in Mitteleuropa? Die Gesellschaft, in die sie hineingekommen sind, versteht sich zwar zumindest zum Teil noch als christliches Abendland, aber davon spüren und erleben sie praktisch nichts. Die Moral, die Werte, das Miteinander, das alles hat mit der christlichen Botschaft von der Liebe Gottes, mit den 10 Geboten, mit der Nächstenliebe wenig bis nichts mehr zu tun. In ihrer islamisch geprägten Herkunftsländern ist es ganz normal und selbstverständlich, über Gott und den Glauben zu reden. Aber hier schweigt man meistens darüber. Wenn sie dann den Mut haben, das Thema trotzdem anzuschneiden, hören sie oft als einzige Antwort, dass Glaube Privatsache sei. Also folgern sie daraus, dass die sogenannten Christen ihren eigenen Glauben wohl nicht so besonders ernst nehmen, ja, sich sogar dafür schämen. Kann man es dann Muslimen übel nehmen, dass sie den eigenen Glauben, für den sie gerade stehen, den sie in ihrem Leben umsetzen und den sie auch öffentlich bekennen, für den richtigen und den echten Glauben halten und Christen für die Ungläubigen? Aber dieses Problem ist gar nicht so neu. Schon Paulus nimmt offenbar wahr, dass man sich für die christliche Botschaft schämen kann. Sonst würde er ja doch nicht betonen, dass er das nicht tut in unserem Predigtabschnitt, Römer 1. Vielleicht gab es also auch schon vor 2000 Jahren Menschen, die sich für ihren Glauben, ihren christlichen Glauben schämten. Aber warum eigentlich? Ich meine, es ist wert, sich darüber mal Gedanken zu machen. Vermutlich waren die Gründe für das Schämen für das Evangelium damals doch ganz andere als heute. Damals war das Christentum eine zum Teil geduldete, zum Teil aber auch verbotene und verfolgte Sekte. Da ist es viel eher verständlich, wenn Menschen ihr Bekenntnis zu Christus nicht öffentlich machten. Das ist zwar heute anders, aber die Scham ist geblieben. Warum eigentlich? Das für andere Menschen zu beantworten, ist ganz sicher schwierig. Aber für sich selbst kann man doch diese Frage stellen. Oder auch eine Antwort suchen, oder? Und ich meine, man sollte darüber auch Rechenschaft ablegen können, vor sich selbst, vor Gott und auch vor anderen Menschen. Eine gute Hilfsfrage, sich über die eigene Haltung zum Evangelium klar zu werden, ist vielleicht diese: Wenn es das Evangelium nicht mehr gäbe, was wäre dann eigentlich? Was wäre bei mir persönlich, wenn es das Evangelium nicht gäbe? Das ist ja überhaupt ein guter Tipp, wenn man herausfinden möchte, was einem tatsächlich etwas bedeutet. Einfach mal überlegen, was wäre, wenn es nicht mehr da wäre. Zum Beispiel, was wäre, wenn Sie kein Auto mehr hätten? Oder kein Smartphone? Oder kein Internet? Oder kein Haus, keine Wohnung, kein Geld, keinen Urlaub? Was wäre, wenn es Ihren Ehemann, Ihre Frau, Ihre Kinder nicht gäbe? Ich glaube, solche Überlegungen stellt jeder insgeheim irgendwann einmal an. Aber die Konsequenzen, die führt man sich lieber nicht so deutlich vor Augen. So etwas verdrängen wir lieber. Da könnten ja auch wahre Albträume entstehen. Und wie ist das nun mit der Botschaft von der Liebe Gottes? Hand aufs Herz. Haben Sie sich diese Frage überhaupt schon mal gestellt? Ich habe das jedenfalls eigentlich eher selten gemacht. Allerdings öfter schon in Bezug auf die Existenz Gottes. Da kenne ich das aus meinem Herzen. Dieser Gedanke ist Ihnen ja vielleicht auch schon einmal gekommen. Was wäre eigentlich, wenn es Gott nicht gäbe? Den Gedanken kenne ich von mir. Und mir ist es dann immer so gegangen, dass ich dann schnell gemerkt habe, wie undenkbar dieser Gedanke für mich ist. Wie soll ich denn dann die Welt, wie soll ich meine Existenz überhaupt denken und erklären können? Und mir tun dann auch schnell Menschen leid, die Gott nicht kennen und so nicht darüber denken können. Und sie müssen sich dann ja weltanschauliche Ersatzkonstruktionen wie ein evolutionäres Zufallsprinzip ausdenken. Mir geht dann wieder auf, wie armselig solche Gedanken letztlich sind. Und dann kann ich mich wieder wie ein Schneekönig darüber freuen, dass ich da gewiss sein darf. Gott existiert, er ist der Schöpfer des Universums und ich bin sein geliebtes Geschöpf. Aber wie ist das nun in Bezug auf das Evangelium von Jesus Christus? Was wäre wirklich so furchtbar, wenn es das nicht gäbe? Hätte Gott nicht auch einen anderen Weg, die Welt zu erlösen? Gott ist doch allmächtig. Gut, es gäbe vielleicht keine Vergebung, kein Heil, keine Rettung. Vielleicht wäre Angst die Folge. Aber warum ausgerechnet Jesus? Das Leben wäre doch vielleicht viel angenehmer, ohne ihm nachfolgen zu müssen. Es wäre doch alles viel einfacher zu erklären, ohne das Kreuz, an dem Jesus hing, ohne seinen Tod, durch den unsere Sünden er stellvertretend für uns auf sich nahm. Machen wir uns über das Evangelium und das Wort vom Kreuz also einmal grundsätzlich Gedanken, damit wir ermessen können, was uns fehlte, wenn es das Evangelium von Jesus Christus nicht gäbe. Und zu dieser Frage regt uns Paulus in seinem Brief an die Römer gleich zu Beginn des Briefes doch an. Was wüssten wir denn ohne das Evangelium nicht? Das Erste, was mir dann beim Nachdenken wichtig wurde: Nur das Evangelium von Jesus Christus sagt uns, wie groß Gott tatsächlich ist. Moment, das erscheint ja irgendwie unlogisch. Und gemessen an der menschlichen Logik ist es das wohl auch. Unsere Logik geht ja anders. Wer unter uns groß sein will, der muss Macht ausüben, etwas gelten, berühmt sein. Aber bei Gott ist das alles ganz anders. Das Kreuz ist ja das Zeichen der größten denkbaren menschlichen Niederlage und Katastrophe. Wer so hingerichtet wurde, der war schon vor der Kreuzigung fertig, geliefert, praktisch tot. Doch der Kreuzestod Jesu war kein göttlicher Regiefehler im Erlösungsdrama. Nein, sondern das ganze Leben von Jesus lief genau darauf zu. Das macht die Bibel in den Jesusgeschichten ja immer wieder deutlich. Schon wie Jesus zur Welt kam, mit dem Geruch der Unehelichkeit, in einem ärmlichen Stall, schon als Kind auf der Flucht. Dann, wie er später lebte und wirkte, dass er kein Zuhause hatte und von allen Leuten, die irgendwas zu sagen hatten, verhasst war. Das alles war nicht gerade dazu angetan, einmal groß rauszukommen, sondern das war alles schon der Schatten des Kreuzes, auf das er zuging. Nicht erst die Passionsgeschichte im engeren Sinne, also ab der Gefangennahme oder so, bedeutet für Jesus Leiden, sondern sein ganzes Leben war ein Leidensweg um unseretwillen. Ich betone darum immer gerne im Glaubensbekenntnis einen Satz etwas anders. Da heißt es ja, gelitten unter Pontius Pilatus. Und da sage ich immer, gelitten, Punkt. Unter Pontius Pilatus gekreuzigt, gestorben und so weiter. Da die Ursprache, in der das Apostolikum ursprünglich verfasst war, keine Satzzeichen kennt, ist das auch grammatikalisch zulässig. Jesus hat ja schon zu Lebzeiten gesagt, als sich die Jünger darüber stritten, wem unter ihnen der erste Platz im Himmelreich zusteht: In dieser Welt unterdrückten die Herrscher ihre Völker und Diktatoren lassen sich als Wohltäter feiern. Wie wahr auch heute. Aber so soll es bei euch nicht sein, sagt Jesus weiter. Der Erste unter euch soll allen anderen sich unterordnen. Und wer euch führen will, muss allen dienen. Wer ist denn der Herr, der sich bedienen lässt, oder wer dient? Ich aber bin unter euch wie ein Diener. Spannend wird das Ganze nun aber erst dadurch, dass hier nicht von einem tragischen Menschenschicksal die Rede ist, sondern von der Offenbarung des lebendigen Gottes, der Himmel und Erde geschaffen hat und in seinem Sohn Jesus Christus zur Welt kam. Wenn wir auf Jesus sehen, müssen wir darin nicht ausrufen, so innerlich: Gott, wie bist du heruntergekommen? Hier rühren wir an dem Geheimnis des Evangeliums. Gott offenbart seine größte Macht in der völligen Ohnmacht, indem er sich in die Hand der Menschen begibt. Das kann man entweder nur als Blödsinn abtun oder man muss darüber in unendliches Staunen geraten. Gott hat die Größe, klein zu werden, kleiner als der ärmste Wicht. Ich habe eben schon gesagt, meine Frau und ich, wir haben inzwischen 11 Enkelkinder. Jedes Mal, wenn ich ein neugeborenes Baby im Arm habe, das ging mir bei unseren eigenen Kindern schon so und jetzt bei unseren Enkelkindern auch, dann schießt mir immer dieser Gedanke in den Kopf und ins Herz: so klein, so hilflos, so wehrlos, so schwach wurde Gott. Die Bibel sagt uns: Wenn ihr wissen wollt, wie groß Gott ist, dann schaut nicht in die Natur, in den Himmel, auf die Berge und das Meer. Ja, das alles ist wunderbar und unbegreiflich. Aber es ist doch nur ein ganz geringer Anfang gegen das, was uns von Jesus berichtet wird. Der nicht nur unsere Erde, sondern alle Welten erschuf, für dessen Saum seines Gewandes der größte Tempel zu klein ist, der kommt als einfacher Mensch zu uns und stirbt den verachtetsten aller Tode am Kreuz. Wenn ihr wissen wollt, wie groß Gott wirklich ist, dann schaut in die Krippe und schaut auf das Kreuz. Können Sie diesen Gedanken fassen? Also mir fällt das schwer. Aber wir bekommen eine Ahnung von der Umwertung aller menschlichen Werte bei Gott. Und genau das sagt uns nur das Evangelium von Jesus Christus und kein anderes Wort auf dieser weiten Welt. Es sagt uns, wie groß Gott tatsächlich ist. Und nun das Zweite, was mir wichtig wurde. Nur das Evangelium von Jesus Christus sagt uns, wie groß unsere Sünde ist. Das ist eigentlich nur die Kehrseite derselben Tatsache. Denn das gehört zu den wichtigsten Einsichten eines Christen, dass er erkennt, dass sie erkennt, wer er vor Gottes Angesicht ist. Da könnte man sich ja nun Scheltworte und Drohsprüche anhören, von denen es ja auch in der Bibel nicht wenige gibt. Dadurch bekommen wir vielleicht eine Ahnung davon, wie Gott über uns denkt, aber wahrscheinlich würde es doch an uns abtropfen wie Wasser an einer Regenhaut. Wie hat Gott mit Drohen und Rufen um sein Volk geworben und sie haben doch nicht gehört. Nicht durch Schimpfen und durch Strafen erkennen wir, wie wirklich unseren schlimmen Schaden. Ich erwähnte eben unsere Kinder. Durch sie lernte ich nicht nur das Staunen über Gottes wahre Größe, sondern ich erfuhr durch sie auch neu, was es bedeutet, dass wir Menschen von Geburt an Sünder sind. Auch das ist bei unseren Enkelkindern auch nicht anders. Auf jeden Vorwurf der Eltern gibt es fast schon automatisch eine Gegenreaktion. Das reicht von geflissentlichem Überhören über Ausflüchte bis zu dem sattsam bekannten Gegenreden. Entweder ist der andere noch viel schlimmer oder er ist sowieso ganz alleine schuld und überhaupt, was mischst du dich da ein? Papa, du hast ja keine Ahnung. Ich will jetzt nicht meine Kinder und meine Enkel schlecht machen. Ich habe ganz klar die besten Kinder und Enkelkinder der Welt, überhaupt keine Frage. Aber ich will doch zeigen, was doch in uns allen steckt. Eine erstaunliche Abwehrkraft steckt in uns gegen alle negativen Wahrheiten über uns. Das zeigt sich ja auch daran, wie wir mit der Botschaft von der Liebe Gottes umgehen. Natürlich lassen wir die uns gerne gefallen, dass Gott uns lieb hat. Aber nur zum Zwecke des Trostes. Nicht als vielleicht liebevollen Hinweis Gottes, wo wir uns ändern sollten, wo wir umkehren müssen. Das ist doch auch gar nicht nötig, denn eigentlich ist der Mensch doch gut in seinem Kern. Das Gegenteil wird uns doch nur eingeredet, oder? Doch das Evangelium offenbart in unüberbietbarer Klarheit auch das Nein des Menschen gegen Gottes Anspruch auf unser Leben. Nein, wir wollen nicht, dass er Recht haben könnte und letztlich über uns herrscht. Darum weg mit ihm, kreuzigt ihn. Aber das ist nur das eine. Ich meine noch etwas ganz anderes. Wie groß eine Schuld ist, kann man nicht so sehr an Schelte und Strafe ermessen, sondern an den Kosten, die die Wiedergutmachung einer Schuld verursacht. Noch einmal eine Geschichte von meinen Kindern, einem unserer Kinder aus alten Tagen. Als die Lampe am Auto unseres Nachbarn den Fahrradfahrkünsten des Juniors nicht standhielt, war nicht das Gebölke vom Papa das Schlimmste. Man gewöhnt sich ja an alles. Sondern als zur Sprache kam, was so eine Lampe wohl kostet und wie viele Jahre das umgerechnet in Taschengeldraten sind, da erst war der Schreck richtig groß. Wie groß unsere Schuld vor Gott ganz offenbar sein muss, das erfahren wir nicht durch unsere Vorstellungskraft, sondern allein durch das Evangelium, durch das Wort vom Kreuz. Ganz offenbar war unsere Erlösung nicht billiger zu haben als durch das Blut des unschuldigen Gottessohnes, des gerechten Opferlammes. Der Sohn des Weltenschöpfers und Regenten muss sich für unsere Sünde opfern. Unsere Schuld hat Gott das Wertvollste gekostet, was er hat. Hast du dir das schon einmal so richtig klar gemacht? Und genau das sagt dir nur das Evangelium von Jesus Christus und kein anderes Wort auf der weiten Welt. Nur das Evangelium von Jesus Christus sagt uns, wie groß unser Gott tatsächlich ist. Und nur das Evangelium von Jesus Christus sagt uns, wie groß unsere Sünde ist. Und jetzt noch ein drittes. Nur das Evangelium von Jesus Christus sagt uns, wie groß Gottes Liebe ist. Das ist nun das Allerwichtigste. Gottes Größe kann man ja doch nicht wirklich ermessen. Unsere Schuld können wir ja noch wegschieben, denn die Wahrheit darüber halten wir sowieso nicht richtig aus. Aber dann will, dann kann, dann darf uns durch die Bibel Gottes Liebe ganz persönlich erreichen. Denn dieser unermesslich große Gott, wenn dieser unermesslich große Gott unsere so unermesslich große Schuld doch für immer wegnehmen und löschen und ins Meer wirft, da wo es am tiefsten ist, dann sind wir am Herzen Gottes angelangt. Vermutlich dann erst verstehen wir das Innerste seines Wesens, obwohl wir ihn ja doch nie ganz richtig verstehen können. Am Kreuz offenbart uns Gott sein Herz. Wenn wir wissen wollen, wer Gott ist, müssen wir nicht philosophieren und spekulieren. Damit geraten wir schnell an die Grenzen unserer Wissenschaft und Erkenntnis. Unsere Computer und unsere Gehirne laufen heiß und wir haben doch nichts verstanden. Wenn wir wissen wollen, wer Gott ist, dann erkennen wir ihn an seiner Liebestat am Kreuz von Golgatha. Die unendliche Größe dieser Liebe Gottes wird deutlich, wenn uns klar wird, dass diese Liebe allen Menschen gilt, ohne Unterschied. Das Kreuz meint alle. Keiner ist aus Gottes Wunsch, die Menschen retten zu wollen, ausgeschlossen. Auch deine ganz persönliche Schuld hat Jesus mit ans Kreuz genommen. Auch sie ist gesühnt. Auch du bist geliebt und wertgeachtet. Auch dein Nein zu Gottes Anspruch auf dein Leben hat Jesus in den Tod ausgeliefert. Und auch dir gilt das Ja Gottes trotz all deiner Schuld. Das genau sagt dir das Wort vom Kreuz. Und das sagt dir kein anderes Wort. Und nur noch einmal die Frage, die uns beschäftigt. Warum kann man sich dann für das Evangelium schämen? Denn das ist dann doch seltsam, dass dieses Wort trotz dieser wunderbaren Botschaft so wenig gehört und beherzigt wird. Die Sache muss also doch noch einen Haken haben. Viele vermuten, dieser Haken läge in bestimmten Voraussetzungen, die ein Mensch erfüllen muss, damit die Liebe Gottes ihm gilt. Aber das ist ganz falsch. Vielmehr offenbart dieses nicht auszurottende Missverständnis nur etwas von dem trotzigen Herzen des Menschen, der ja nicht will, dass alles bei Gott und nichts bei uns selbst liegt. Dass das Evangelium so wenig gehört wird, liegt daran, dass es den größten und schwersten Kampf aufgenommen hat, den es jemals auf dieser Welt gegeben hat und geben wird. Und das ist nicht der Kampf gegen ein Reich, sondern das ist der Kampf gegen das unerlöste Ich des Menschen. Das Ich, das sich von Gott emanzipiert hat und das sich um keinen Preis unter die Herrschaft Gottes beugen will. Warum? Weil es befürchtet zu Recht das Schlimmste, was passieren kann, nämlich, dass es sterben muss. Das also ist, so meine ich, die knappe und klare Antwort auf die Frage, was die Scham auslöst. Doch müssen wir nur noch konkret werden, damit wir verstehen, worum es geht. Ein Stichwort, das Paulus uns hier gibt, möchte ich aufgreifen. Die Kraft Gottes. Was ist denn diese Kraft Gottes für uns? Wo liegt sie? Wo ist sie da das Gegengewicht zu der Scham? Wo liegt der Kraftfaktor des Evangeliums von Jesus Christus? Es liegt darin begründet, dass es nicht mein Wort ist. Es ist nicht mein Wort und es wird es auch nie werden. Es ist und bleibt immer noch Gottes Wort. Es ist mir also letztlich von mir aus ein fremdes Wort, das mich immer neu mit der ganzen Schöpfungskraft Gottes erreichen will. Was bewirkt diese Kraft Gottes in uns? Befreiung natürlich. Das Evangelium befreit mich von der Versklavung an mein Ich. Ich darf mich loswerden. Wie schnell bin ich immer wieder bei mir selbst? Mir geht das so. Ein Problem kommt auf mich zu und schon bin ich gefangen in fragenden Kreisen um mich selbst, meinen Möglichkeiten, Fähigkeiten, Kräften. Wie schnell bin ich dann am Ende? Und dann darfst du in deinem eigenen Ende plötzlich erkennen, was das Ende von Jesus am Kreuz für dich bedeutet. Du gehörst ja gar nicht mehr dir selbst, sondern du bist das Eigentum von Jesus Christus. Das ist eine große, eine befreiende Erfahrung, dann von sich selbst wegsehen zu können, die Vergebungskraft von Jesus zu erfahren, aufzuatmen. An seiner Seite kannst du neu beginnen. Die Anforderungen und Probleme werden dadurch nicht kleiner, klar. Die Schmerzen und die Angst werden nicht weniger. Aber du musst mit dem Allen nicht mehr allein bleiben, alleine fertig werden. Der Herr geht mit dir. Befreiung. Was bewirkt noch die Kraft Gottes? Trost. Das Evangelium darf dir gerade dann zum Trost werden, wenn du nicht mehr weiter weißt. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das war der Gebetsruf von Jesus am Kreuz. Das war sein Wort vom Kreuz. In deine Verlassenheit hinein. Nichts gibt es an Leid und Elend in dieser Welt, das unser Herr nicht kennt, das er nicht selbst durchlitten hat. Der Trost ist, dass du mit deinem Kreuz nie allein bist, sondern immer an der Seite deines Herrn. Die Kraft Gottes bewirkt Befreiung und Trost. Und sie bewirkt schließlich, dass du dem Evangelium gehorsam bist, Gottes Auftrag erfüllst. Das Evangelium müssen alle Menschen hören. Sollten uns das jetzt nicht ganz deutlich geworden sein, wenn uns das Wort Gottes vielleicht im Moment gerade selbst nicht so viel sagt, so ist bestimmt jemand in der Nachbarschaft, in der Familie, an der Arbeitsstelle, in der Schule, der dieses Wort heute braucht und der es nur deshalb nicht hören kann, weil wir es ihm nicht sagen. Dies darf uns Motivation und Anstoß sein. Wir sollen Gehilfen zur Freude werden, für die Menschen, gerade für die, die vielleicht gerade am Ende sind, die solch ein Wort brauchen. Ein Wort, das wir nicht aus uns heraus sagen können, das wir uns nicht selbst sagen können, aber das wir ihnen im Auftrag Gottes zusprechen können. Wenn es das Evangelium nicht gäbe, was wäre dann? Wir könnten es dann nicht erfahren. Nur das Evangelium von Jesus Christus sagt uns, wie groß unser Gott tatsächlich ist, wie groß unsere Sünde ist und wie groß Gottes Liebe ist. Es ist die Kraft Gottes, die alle rettet, die daran glauben. Die Kraft Gottes bewirkt Befreiung, Trost und Gehorsam. Ohne das Evangelium von Jesus Christus müssten wir in Angst zugrunde gehen. Wie wunderbar, dass Gottes Wort wahr ist und bleibt. Und der Friede Christi, welcher höher ist als alle menschliche Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.